Der Preis der Macht. Ich verstehe ja, dass es wichtig ist, durch das Portal zu gelangen, begann Krähe. Es ist mehr als wichtig, unterbrach Osiris ihn. Es ist unsere beste Chance, um die finale Form zu verhindern, wie auch immer der Zeuge sie sich vorstellt. Abgesehen davon ist es eine Gelegenheit, Parakausalität auf einer Ebene zu studieren, auf die wir noch nie zuvor zugreifen konnten. Hab schon verstanden, warf Krähe ein. Der Jäger beaufsichtigte das Abladen von Spiders Schiff im Elixni-Viertel. Arbeitskräfte vom Haus des Lichts transportierten Kisten mit Hilfe erfinderisch angefertigter Wagen der Elixni zu Lagerräumen. Normalerweise fiel solch eine Aufgabe nicht in Krähes Arbeitsbereich. Aber es gab keine Garantie dafür, dass Spider sich an sein Warenverzeichnis halten würde, und hier war er nun. Osiris hielt sich im Hintergrund auf und beobachtete das Treiben ohne große Anteilnahme. »Ich habe alle Gründe gehört«, fuhr Krähe fort, »und sie alle ergeben Sinn. Es ist nur...« Er hielt inne und versuchte, einen feinfühligen Weg zu finden, um das Thema anzuschneiden. »Savatun«, ergänzte Osiris. Seine Stimme war von einer düsteren Vorahnung geprägt. »Genau«, antwortete Krähe. Betroffen schüttelte er den Kopf. »Wir haben so hart gearbeitet, um sie zu verbannen. Und nach allem, was wir durchgemacht haben, was du durchgemacht hast, sollen wir sie einfach zurückholen?« Osiris presste hinter seiner Maske die Lippen zusammen. In Wirklichkeit setzte sie ihm die Situation arg zu, aber er ließ nicht zu, dass sich seine nagenden Zweifel auf den jungen Jäger übertrugen. Als er sprach, klang seine Stimme so sanft und bedacht wie immer. »Hüter opfern bei der Verteidigung der Menschheit mehr als ihr Leben, mehr als ihre Freunde oder ihre Geister. Wir opfern unseren Seelenfrieden. Auf viele verschiedene Arten ist das unsere größte Niederlage«, sagte Osiris und dachte an die Sorgen des Heiligen. »Doch das ist der Preis, den wir für unser Wissen zahlen, für die Macht, die wir nutzen.« »Ich weiß«, seufzte Krähe und gedachte Amandas leeren Platz im Hangar. »Ich weiß.« Und damit willkommen zur neuen Folge eures Lieblings-Destiny 2 Podcasts, Geistergeschichten Folge 66.
Yeah!
Und da habt ihr gerade wieder den Wally schreien hören.
Yeah! Nach der Wundert letzten... euch nicht, dass ich ein bisschen komisch klinge, aber ich bin mal wieder erkältet.
Yay! Nach der letzten Sonderfolge, die wir hier hatten, Geistergeflüster, jetzt wieder eine neue reguläre Folge. Genau.
Oh, aber es ist nicht nur eine reguläre Folge, mein Freund.
Sondern?
Es ist die Folge 66. Wir haben 66 Folgen und 5 Geistergeflüster. Und vor 4 Tagen, 5 Tagen und 3 Jahren haben wir unsere erste Folge rausgebracht.
Korrekt. Wir haben also sowas wie dreijährigen Geburtstag. Ja. Und das haben wir nur euch zu verdanken, da ihr immer noch diesen Podcast hört. So fleißig. Vielen Dank euch dafür.
Jetzt sagen wir mal ehrlich, wer ist denn so verrückt und hört da 3 Jahre die 2 verrückten Hund?
Oh, wenn du so die ganze Zeit reden würdest, hätten wir bestimmt noch viel mehr Zuhörer.
Oder jetzt viel weniger. Was ist Bayern da weg?
Oh Gott, bloß weg. Was haben wir eben gehört? Eben haben wir den Lore-Text der Waffe Verwünschung gehört. Den fand ich ganz schön, ihn nochmal am Anfang zu bringen. Er spielt zwar zeitlich vor dem, über das wir heute reden, aber es ist trotzdem ein ganz netter Lore-Text, finde ich. Ja.
Ja. Definitiv.
Womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen mit dem Schönen an.
Ja, ich würde auch sagen, wir fangen mit dem Schönen an.
Das Schöne ist, die Story ist zu Ende. Also die Story der aktuellen Saison ist zu Ende. Der Saison der Hexe. Und zwar mit einem bombastischen Feuerwerk gehen sie zu Ende. Und Wally hat sie jetzt auch gespielt. Ja, also mal abgesehen davon, dass noch ein Rätsel zur Ibaru-Mission dazu kam, welches Wally, glaube ich, sogar selber erknobelt hat.
Ja, ich habe grundsätzlich die komplette ich meine, die anderen 4 Räume sind jetzt, oder 3 Räume sind jetzt nicht so schwer, aber komplett alleine mir versucht zu erknobeln.
Ja, ich habe es am Anfang sagen, bei der letzten auch versucht, aber ich hatte dann irgendwann keine Geduld mehr, habe ins Video geguckt.
Ja, da ist mein Ehrgeiz, das wollte ich gerade sagen, ich bin ein großer Escape Room Fan und spiele auch gern so Spiele oder grundsätzlich alles, was so mit Krimi und Rätsel zu tun hat, und das hat mich einfach so getriggert, dass ich tatsächlich gestern 3 Stunden da saß mit einem Notizblock und das ist so ein Anfang, mir so Sachen aufgeschrieben habe und
oh wow.
Ich habe es gerade in die Kamera gehalten. Und letztendlich ich dann irgendwann den richtigen Riecher hatte, sozusagen.
Ja, schön. Ja, also das war ja der eigentliche Auslöser. Wir haben mitgekriegt, dass es ein neues Rätsel gab, haben dieses dann gelöst und haben dann dafür eine Cutscene spendiert bekommen, die sich gewaschen hat, würde ich sagen. Denn was haben wir dort gefunden in Savatoon Spire?
Es war ein schickes Easter Egg.
Oh, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein nicht korrumpiertes Easter Egg. Wir haben nämlich ein Ahamkara-Ei gefunden, was nicht durch den Fluch korrumpiert wurde. Das heißt, wir haben einfach ein Ahamkara in Eiform. Das ist der Shit.
Und wer schon länger unseren Podcast hört, also es ist eigentlich tatsächlich in den ersten 10 Folgen müsste das gewesen sein, wo wir die Geschichte der Erwachten vorgestellt haben, weiß, was es mit den Ahamkaras so auf sich hat. Es sind die sogenannten Wunschdrachen. Und bevor ihr jetzt fragt, ja, Wunschdrache ist doch cool, warum wünschen wir uns nicht einfach, dass der Zeuge tot ist? Nee, so einfach funktioniert das ist, weil man muss nämlich immer, also jeder Wunsch, den man sich wünscht, hat immer zwei Seiten. Und zwar bekommt man zwar was, aber man muss genauso viel aufgeben.
Ja.
Genau.
Es ist nicht wünsch dir was. genau, und dann kam der nächste Brecher, und das ist eigentlich der größere Brecher von beiden. Finde ich sogar. Denn dann kommt noch so ganz unscheinbar am Ende der Cutscene, sehen wir unseren Hüter im Turm, beziehungsweise im Athenäum, an etwas arbeiten, denn ihm ist etwas aufgefallen, während er Savatun beobachtet hat in der Szene, wo wir sie wiederbelebt haben und sie dann abgehauen ist.
Er hat sie nicht nur beobachtet, er hat ihren schönen Rücken bewundert, bestaunt. Genau.
Er hat ihren entzückenden Rücken bewundert und ihre entzückenden Flügel bewundert. Und auf diesen Flügeln hat er etwas entdeckt, was ihm doch stark bekannt vorkam. Nämlich einen Wunsch für die Wall of Wishes im Last Wish. Und das ist der letzte Wunsch, der uns noch fehlt, seitdem Last Wish existiert. Also seitdem Addon, wie heißt es?
Wie heißt Forsaken?
War's Forsaken mit der letzten Stadt?
Ja, ja, genau, Forsaken.
Ah ja, stimmt. Seit Forsaken warten wir auf diesen Wunsch. Jetzt wird er Bestandteil des Spiels mit der nächsten Saison.
Genau, für die Leute, die damals nicht gespielt haben, kann man das kurz zusammenfassen und dann habe ich eine Frage an dich. Mit diesem Raid, also dieser Raid hat eine versteckte Kammer am Anfang, wer ihn nicht kennt oder nicht so genau kennt, die so ein bisschen wie dieses Passwortsystem bei den alten Nintendo-Spielen funktioniert, wo du quasi eine bestimmte Kombination eingibst und dann kannst du dich mit Hilfe von einem Wunsch zu einem bestimmten Encounter teleportieren. Sozusagen.
Oder lustige andere Sachen machen. Big Head Mode, du kannst Failsafe als Begleitung in dem Raid, die dich kommentiert. Oder auch den Petras Run starten, also den Flawless.
Genau. Die Wünsche waren alle versteckt. Und zwar die Wünsche der Encounter waren immer nach dem jeweiligen Encounter versteckt, damit du natürlich den Encounter spielen musstest und dann nach dem Wunsch suchen kannst. Also die Community hat die so nach und nach gefunden. Insgesamt 14 Stück. Es gab aber 15 Triumphe und dann ist natürlich der Mythos des sagenumwobenen 15. Triumphs entstanden, nachdem der Raid ja auch Last Wish heißt. Ihr könnt euch das gerne, man kann das gar nicht zusammenfassen, ihr könnt das gerne mal googeln, aber ich weiß nicht, wie viel.
Das ist ein Rabbit Hole.
Es gibt ja dieses Raid Secrets Subreddit, wie viel Posts dazu dem 15. Wunsch gibt und Theorien und keine Ahnung was. Aber er war einfach nie im Spiel. Und jetzt
kommt er in Form einer kompletten Saison.
Genau, Bungie hat auch diesen Kreis letztendlich geschlossen. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Ist es die erste Cutscene oder der erste Moment im Spiel, wo unser Charakter was rausfindet? Von sich aus eine wahnsinnige Erkenntnis hat?
Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, sonst war er immer nur schmückendes Beiwerk, wenn andere Leute etwas gefunden haben oder entdeckt haben. Aber ich glaube, es war das erste Mal, dass wir selber der Auslöser dafür waren. Oder? Was meinst du? Ich denke schon.
Ich glaube nämlich auch. Das war so irgendwie, das waren tatsächlich so mein Gedanken. So, wow, ein Wunsch. Und wow, unser Charakter hat was rausgefunden. Ikora kam zu uns und
wir haben ihr das gezeigt. Genau so.
Das gezeigt. Wow.
Ja. Ja, mich hat einfach sehr daran fasziniert, dass Bungie ja gesagt hat, mit Final Form werden sich Bögen schließen und sie fangen jetzt schon vor Final Form an damit, indem sie jetzt diesen Bogen spannen mit dem Wunsch und dem letzten Wunsch und ja, da bin ich gespannt. Dementsprechend heißt natürlich auch die nächste Saison Saison des Wunsches, also Season of the Wish. Ja. Wahrscheinlich wird sie im Deutschen Saison des Wunsches heißen.
Und genau. Die Vermutung lässt natürlich nahe, dass es kein Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Letztendlich wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir uns quasi den Weg in das Portal wünschen, auf irgendeine Art und Weise, aber natürlich dafür auch irgendwas opfern müssen, sozusagen.
Ja.
Gespannt bin ich, ob sie tatsächlich auch dann irgendwie die Story dieses dreiwöchigen Fluchs auf der träumenden Stadt aufgreifen, der dann irgendwie gebrochen wird, weil das hat nämlich Konsequenzen und könnte vielleicht auch ein bisschen was über die Story verraten, wenn, falls dieser Fluch gebrochen wird, in dem die träumende Stadt ist, diese drei Wochen Zyklus, würde Marasov den Zugang zu ihrer Thronwelt verlieren und dadurch sterblich werden.
Oh, das ist natürlich auch nochmal ein mächtiger Verlust.
Genau.
Spannend. Ja, da ist auf jeden Fall ja viel.
Genau. Also nächste Season, Season of the Wish.
Startet ab dem 28. November. Das heißt ziemlich genau, wenn ihr unsere nächste Folge hört, vielleicht ist die dann sogar direkt zum Saisonstart. Weil das ist genau in 14 Tagen.
Ja.
Ja. Ja, so viel dazu. Dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem Twop weiter. Also machen wir mit dem Twop weiter. Also schreibt gerne, schreibt uns gerne nochmal eure Gedanken zu dem Ganzen. Also zu dem Drop mit dem letzten Wunsch, zu dem Ende der Season und zu dem Ganzen auf Twitter, @dd2lorecast. Wobei machen wir es anders, glaube ich, weil ich denke, jetzt könnte man über das sprechen, was uns alle auch beschäftigt und was leider das großartige Storyfinale ein bisschen überschattet hat. Wenn das nämlich nicht dem vorhergegangen wäre, hätten alle Destiny-Spieler dieses Storyfinale einfach nur super gehypt und es wäre voll durch die Decke gegangen. Aber leider ist die Realität dazwischen gekommen, möchte man meinen. Genau. Ein paar Tage zuvor.
Wir haben versucht, das ein bisschen, also ich habe das ein bisschen mitverfolgt. Ihr könnt euch natürlich von jedem x-beliebigen Content-Creator
ein Video
dazu anschauen. Wir machen jetzt natürlich auch nichts anderes, indem wir drüber sprechen, aber wir haben versucht, das so ein bisschen faktenmäßig zu belegen, sozusagen. Indem wir jetzt nicht irgendwie der hat gesagt und der hat gesagt, sondern der Grundinformator in der ganzen Angelegenheit war der Paul Tassi. Das ist ein Reporter oder Senior Contributor von Forbes, von der Internetseite. Und der schreibt grundsätzlich ganz viel über Gaming und ist so einer der, ja, würde sagen, im schriftlichen Medium ist er einer der Hauptreporter, der über Destiny schreibt. Und der hat auch ganz viele Insider-Informationen und an ihn sind eben Leute herangetreten und haben gesagt, hey, da passiert was bei Bungie. Und letztendlich hat er dann am 30. Oktober sozusagen, nachdem dann klar war, es wurden Leute gekündigt, eben einen Artikel drüber geschrieben. Und es wurden insgesamt über 100, ich glaube 109, 120, ich finde gerade die Zahl nicht, Mitarbeiter gekündigt. Darunter, also kreuz und quer durch alle Abteilungen, nicht nur jetzt irgendwie zum Beispiel nur Community Manager oder so.
Nö, einfach durch Komplettentschlackung war das, durch alle Bereiche einmal komplett durch.
Genau, darunter zum Beispiel Hippie, eine der Community Managerinnen und diejenige, die ihr in den letzten zwei Wortfindungsstörungen, wie hießen diese Showcases, die auch quasi diese Dame war, die interviewt hat. Die wurde gekündigt, Michael Salvatori, der die Musik komponiert hat. Oh Gott.
Oh. Hat nichts mit Kompos zu tun.
Also vergebt mir, wenn ich nach einem Kindergartentag denken muss, bin ich manchmal einfach Matsch im Hirn, aber das ist
klingt eigentlich. Das versteht unsere Community bestimmt auch.
Wenn ich jeden Musikalbum rausbringe, heißt es Matsch im Hirn, so als habt ihr es gehört.
Schön. Erster Track ist Komposier mich.
Komposier mich, genau. So, jetzt bin ich komplett raus. Genau, der wurde gekündigt, wobei allerdings wohl die Musik von Final Shape auch schon fertig ist oder zum großen Teil fertig.
Möchte man auch hoffen, wurde. Zu dem Zeitpunkt jetzt.
Genau, ich finde es auch schwierig, also es macht auch irgendwie keinen Sinn, ihn zu kündigen und dann irgendeinen anderen zu holen, weil erstens mal gibt es wahrscheinlich keinen, der so sehr mit der Destiny DNA verbunden worden ist, wie er mit seiner Musik. Also ja. Du kannst ja nicht einfach irgendeinen anderen nehmen. Genau. Dann wurde natürlich nach dem Schuldigen gesucht und da ging es dann irgendwie hin und her und dann waren natürlich gleich ganz viele Leute und gesagt, ja, natürlich, Sony ist schuld, weil Sony hat Bungie gekauft und so. Aber leider stimmt es nicht. Schuld war tatsächlich daran, dass Destiny einfach nicht rentabel war für Bungie. Wo man natürlich ganz klar sagen muss, bei dem Preismodell, das Bungie da fährt, mit den Erweiterungen und so, und sich dann so ein bisschen Gedanken drüber macht, was das heißt, auch mit dem Everversum, war das einfach ein großes Manager-Missmanagement sozusagen, mit viel zu hohen Zielen, die gesteckt wurden, so dass letztendlich Destiny ungefähr, ich glaube, 42% oder 49% an dem gesetzten Ziel vorbeigeschlittert ist und deswegen Leute gekündigt wurden. Aber ja wurden.
Auch zu sagen muss, dass halt auch die letzte Erweiterung, die kam, enttäuscht hat, einfach verkaufs- und spieltechnisch, sie aber ja aus einer guten Situation kommen und wahrscheinlich auch aufgrund dessen mit Zahlen gerechnet haben, die vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen sind. Wenn man aber aus einer guten Situation kommt, die letzte Erweiterung gut ankam, kann man das auch tun. Dann kann man aber halt damit auch auf die Schnauze fallen. Klar, ist jetzt passiert. Das ist ja auch einfach Fakt. Es spielen immer weniger Leute dieses Spiel aktuell, was auch an dem Content zu tun, also mit dem Content zu tun hat, der rauskommt. Ja. Und da war dann halt die Konsequenz, es ist eine Firma, wenn weniger Geld reinkommt, kann ich auch weniger Geld ausgeben und dann muss ich halt anfangen zu kündigen. Genau. Nicht schön, aber nachvollziehbar.
Personalkosten sind leider einfach
immer die höchsten Kosten, ja. Das Einzige, den erste richtige Stellungnahme von Destiny selber haben wir dann, glaube ich, aber auch erst am 2. November bekommen in Form eines Beitrages, der heißt Unser Weg nach vorn.
Kann man ja eigentlich vorlesen, oder nicht?
Ja, kann ich einfach machen. Diese Woche war eine der schwierigsten in der Geschichte unseres Studios, da wir uns von Menschen verabschieden mussten, die wir respektieren und bewundern. Wir haben die letzten Tage damit verbracht, uns gegenseitig zu unterstützen. Sowohl diejenigen, die noch im Studio sind, als auch Freunde und Kollegen, die nicht mehr Teil unseres Teams sind. Wir möchten uns für euer Feedback und eure Bedenken zu Lightfall und den letzten Saisons bedanken. Aber auch für eure Reaktion auf die Enthüllung von Die finale Form. Uns ist bewusst, dass wir viel von eurem Vertrauen verloren haben. Es liegt uns sehr am Herzen, euch mit Destiny zu überraschen und Freude zu bereiten. Das ist uns nicht immer gelungen und wir werden uns bemühen, das zu ändern. Für uns ist der Weg nach vorn klar. Wir müssen die finale Form zu einem unvergesslichen Destiny-Erlebnis machen. Wir wollen etwas erschaffen, das sich mit den besten Spielern messen kann, den besten Spielen messen kann, die wir bisher entwickelt haben. Einen würdigen Höhepunkt der Reise, auf die ihr uns die letzten 10 Jahre treu begleitet habt. Forsaken, die Hexenkönigin und König der Besessenen, das sind die Maßstäbe, an denen wir uns orientieren wollen. Wir arbeiten mit Herzblut daran, eure Erwartungen an die finale Form zu übertreffen. Destiny 2 zählt mehr als 650 engagierte Teammitglieder, die all ihre Energie und ihre Talente in die Entwicklung dieses epischen Moments und der folgenden Episoden stecken. Im Laufe der nächsten Wochen werdet ihr mehr darüber erfahren, was in absehbarer Zeit bevorsteht, beginnend mit unserem nächsten Saisonende November. beginnt mit unserer nächsten Saison Ende November. Anschließend werden wir damit beginnen, die größere, ehrgeizigere und klarere Version unseres Teams für die finale Form vorzustellen. Dabei möchten wir auch eine Brücke zu euch, unserer Community, schlagen, um uns alle aus dieser Dunkelheit ins Licht zu führen. Wir sehen uns in den Sternen, das Destiny 2 Dev Team. Muss sagen, erstaunlich ehrlicher Post. Gerade auch die Einsicht mit, wir haben viel Vertrauen verloren und das lief nicht gut und wir wollen wieder da und dahin zurück, fand ich sehr gut. Ja, aber letztendlich viel mehr haben wir zu dem ganzen Thema dann von Bungie auch nicht gekriegt, von offizieller Seite. Genauso, ja, wie wir auch immer noch sagen müssen, dass die Gerüchte einer Verschiebung von der finalen Form auch noch nicht bestätigt oder dementiert sind, beziehungsweise da noch nichts zu durchgesickert ist. Wenn man bei Bungie selber guckt auf der Homepage und auf der finale Form geht, steht dort immer noch das Veröffentlichungsdatum. Das heißt, da haben wir viele Munkeln, irgendwie Sommer, was weiß ich was, aber davon ist noch nichts bestätigt. Das möchte ich zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall nochmal festhalten.
Ja.
Weil da viele Leute auch immer schnell sind mit Schlussfolgerungen. Ja, dann kommt das auf jeden Fall erst dann und dann wissen wir nicht. Wissen wir erst, genau, wenn Bungie uns sagt, wann es kommen soll.
Paul Tassi hat dann selber letztendlich den Schluss gezogen, beziehungsweise es wird, glaube ich, auch, ist auch was, das gemunkelt wird, dass letztendlich Final Shape auch quasi die eine sogenannte Make-or-Break-Erweiterung ist. Mhm. Das heißt, entweder läuft's gut und es geht weiter oder es läuft nicht gut und dann wird's wahrscheinlich das Ende von Destiny 2 einläuten, weil's natürlich, wenn das Spiel keine Gewinne einfährt und nur Kosten, muss man irgendwann sagen, okay, das war's.
Natürlich.
Das war gut.
Ist aber ja auch, also da muss man aber auch, finde ich, erwachsen und realistisch sein. Und das kann man ja auch nur unterstützen. Also was bringt es, ein halbtotes Spiel mitzuschleifen, was nicht funktioniert, was sich nicht absetzt und so weiter. Das ist einfach, ja, ne? Und genau, wir merken das, also das kann ich kurz einen Schwank dazu, die sinkende Spielerzahl ist auch merkbar. Also sowohl in-game als auch in dem dazu, wir sind ja in einem Clan zusammen und auch dort merkt man die Auswirkungen, es kommen weniger neue Leute dazu, es sind allgemein weniger Spieler da, das ist auf jeden Fall, das merkst du ganz aktiv als Spieler selber auch, wenn du nur ein bisschen in diesem Universum steckst, so.
Ihr hört es ja auch hier, ich meine, Matze hat jetzt, glaube ich, in 3 Folgen gesagt, dass ich die Story noch nicht gespielt habe und man kann sich schon denken, oh, ja, der macht einen Podcast zu Destiny, aber warum hat er denn die Story noch nicht gespielt? Aber es ist halt einfach, ist so.
Ja. Genau.
Es war ein Fehler in Bezug auf diese Season, weil die war wirklich gut.
Die war gut, die Story war super, die war richtig, richtig gut, muss ich auch sagen. Das ist klar, reicht, glaube ich, auch dazu, weil mehr Munkeleien wollen wir auch gar nicht supporten damit, sondern wir wollten euch nur die Faktenlage darstellen. Sobald es neue Fakten dazu gibt oder wir wissen, welche Auswirkungen das nach sich zieht, hört ihr sie natürlich bei uns. Ich würde nicht sagen zuerst, weil wenn morgen neue Infos raufkommen, hört ihr sie trotzdem erst in 2 Wochen. Aber wir haben sie dann auf jeden Fall mit verwurstet. Ihr werdet sie auf jeden Fall hier mitbekommen. Da halten wir euch auf dem Laufenden. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal rein in das eine Top, was uns fehlt, weil es gab nämlich nur ein Top jetzt in den 2 Wochen, weil das andere Top durch diesen Post eben, über den wir gerade sprachen, ersetzt wurde. Dann haben wir nämlich noch das Top vom 9.11., wo wir als allererstes nochmal ein sehr schönes Bild zur kommenden Season, der finale Wunsch, sehen, mit einem fetten Ahamkara, der aus so einem Portal rausguckt und einem Einsatztrupp davor. Schaut sehr cool aus. Und dann haben wir, den möchte ich allerdings nicht besprechen, sondern den möchte ich euch ins Herz legen, wenn ihr PvP interessiert seid, ist dort ein Riesenartikel drin, wie sich PvP in Saison 23 ändern wird, wie sich die Playlisten verändern, welche Modi reinkommen, welche Spielersuche bei welchem Modus dann funktioniert. Das Einzige, was ich kurz rauspicken möchte, ist, es wird den Modus Sparrow-Kontrolle geben. Der kommt jetzt fest mit rein, der ja anscheinend mal ein Bug war im PvP. Ihr seht, so gut bin ich im PvP zu Hause. Anscheinend konnte man mal Sparrows rufen, was natürlich nicht beabsichtigt war, aber die Leute fanden es so gut und Bungie auch, deswegen kriegen wir das jetzt als Spielmodus. Das heißt, wir können Schabernack mit Sparrows im PvP treiben. Ist immer gut. Leute totfahren damit. Genau. Dann gibt's noch einige 6 gegen 6 Spielmodi und da steht dann auch drin, welcher Spielmodus ausgetauscht wird, wenn gerade Eisenbanner ist und so und ganz viele wichtige Sachen. Wenn euch das interessiert, es wird auch über Spielersuche und Fähigkeiten und so gesprochen, über die Ranganpassung und über die Prämien, In Trials wird noch was verloren. Da gibt es jetzt andere Prämien, je nach Siegen auf dem Pass. Und eine Kleinigkeit, wo man vielleicht ein, zwei Worte zu sagen kann, sie führen ein neues Fokussierungssystem ein, mit dem man wieder Zugriff haben soll auf die alten guten Waffen aus dem Ranked PvP-Bereich. Da das Problem ja war, dass man die nicht mehr bekommen konnte ab einem gewissen Zeitpunkt und darüber soll man sie jetzt wieder bekommen. So, das in Kurzform. Da ist aber dann auch abhängig, wie viel Fokussierung ihr machen könnt, ist ein bisschen vom Rang abhängig, den ihr habt, dass ihr da, also da müsst ihr ja für zocken, um mehr freischalten zu können, sagen wir es mal so. Ja, das dazu. Dann sehen wir, und da bin ich gleich auf deine Meinung gespannt, die Ritualwaffenvorschau. Das heißt, wir sehen die Ritualwaffe der nächsten Saison und es ist ein Schwert. Was mich daran interessiert, das Modell von dem Schwert kennen wir schon.
Ja.
Und da komme ich so langsam, ich weiß nicht, ob das einfach daran liegt, dass ich das Spiel schon sehr lange spiele, aber ich finde, sie können sich auch mal wieder zwei, drei neue Waffenkonzepte ausdenken. Also optisch, spielerisch sind sie ja immer anders mit anderen Perk-Kombis, neue intrinsische Perks, bla bla bla. Aber optisch sind es sehr oft Waffen, die auf Optiken beruhen, die wir schon sehr lange kennen. Und ich meine, das Ding kennen wir jetzt auch schon ewig. Das ist nämlich dieses komische Arkus-Schwert gewesen, was es im irgendwie, ich glaube, das war die Ankunft, die Saison, wo Rasputin seine Kriegssatelliten runtergeschmissen hat. Da haben wir das Schwert gekriegt oder so. Also diesen,
ja.
Ne, die, den, das Modell gibt es schon ewig. Auch da gern eure Meinung zu. Ich wäre gern mal für ein paar neue Skins, sagen wir es mal so. Genau, da sehen wir dann gleich auch noch die drei Skins, die wir dann auch noch freischalten können. Die finde ich wiederum sehr schön auf dem Schwert. Also Vorhut, Gambit und Schmelztiegel. Fortfindungsstörung, hoch zwei.
Was war das?
Die finde ich sehr schön, weil man tatsächlich gerade bei Gambit und Schmelztiegel doch sehr viel von dem Emblem auf der Waffe direkt sehen kann. Das finde ich ganz, ganz, ganz nett gemacht. Und darunter sehen wir dann auch noch Abgänge und Neuzugänge, was Waffen in den verschiedenen Aktivitäten angeht. Bei den Prüfungen hauen dann ab die Maschinenpistole, die Unsterbliche und die Schrotflinte Astralhorizont. Dafür kommt neu dazu ein adaptives Strangspurgewehr Schneidezahn. Und zurückkehrend kommt das Kinetik-Scharfschützengewehr Auge von Soll. Im Eisenbanner geht weg Automatikgewehr Dunkle Entscheidung und Kugelschrotflinte Gunoras. Neu dazu kommt ein Strangautomatikgewehr mit hoher Durchschlagskraft namens Tödlicher Überfluss und zurückkehrend kommt die Kinetik-Schrotflinte Rieswandler. Die fand ich immer sehr gut.
Oh.
Und in der Dämmerung geht weg Bussard, die Pistole, und das Maschinengewehr der Schwarm. Neu dazu kommen Arkus Wellenform, Hinternader, Granatwerfer, Unterstrom. Das ist auch einfach ein Wort, das gibt's nur im Deutschen so.
Arkus, also Wellenform, Challenge Community. Dreimal hintereinander Arkus, Wellenform, Hinterlader, Granatwerfer, Unterstrom aussprechen, schnell.
Schnell, genau. Schickt uns davon Sprachnachrichten auf die zwei Lorecasts, geht bestimmt irgendwie. Spielen wir in der nächsten Folge ein. Und es gehört zurück das adaptive Arkus Scharfschützengewehr Uzume RR4. Die habe ich auch ewig nicht in der Hand gehabt. Dann kommt ein kleines, aber feines Postchen. Was sich nennt bis zum nächsten Jahr Festival der Verlorenen, wo nochmal einige Kunstwerke verlinkt sind, die im Zuge des Festivals entstanden sind, sehr am meisten hinweisen, weil ich den persönlich, meine eigene persönliche Meinung, am beeindruckendsten fand, ist der letzte, der Guardian Filled Pumpkin. Das ist der Scheiß, guckt euch das Ding mal an, das ist richtig cool geworden, was die da gebaut hat. Ja.
Mein Trab ist zugegangen.
Genau, dann haben wir noch Movie of the Week heißt Jagd auf den Schüler. Nee, das Video heißt Out of Time. Von Gambits Casino. Ja, ist beschäftigt sich mit Rulk und ist so ein bisschen auf so eine Psychoschiene gemacht. Ist irgendwie ganz cool. Guckt's euch mal an. Und ein wunderschönes Kunstwerk haben wir noch in Artist of the Week von Cullen. Es nennt sich Light Beneath the Water. Und wir sehen dort einen Geist, der in so einer Thronweltpfütze scannt und da unter der Wasseroberfläche verbergen sich ein paar Schar. Ist wunderschön gezeichnet. Hat so ein bisschen so ein Ghibli-Style, finde ich, von den Farben und von der Art. Studio Ghibli würde das so animieren, wenn es ein Anime wäre. Ja. Genau. Das war's. Das war der Twop.
Achso, ich dachte, du hörst die Folge auf. Das war's, Leute.
Nein. Nee. Aber vielmehr, ich hatte noch eine Waffe in petto, die wir, glaube ich, noch nicht hatten. Und beim Durchscrollen der Waffen heute ist mir, glaube ich, aufgefallen, wir haben so gut wie alle gehabt von der Season.
Jetzt müssen wir noch erstmal über was anderes reden.
Okay.
Wie findest du den letzten Move von Aris? Haben wir darüber schon gesprochen im Podcast? Nein, ich denke nicht.
Ich glaube nicht, nee. Du musst die mir nochmal erläutern. Es ist so lange her, dass ich Aris letzten
das Move das Story-Finale. Diese Videosequenz.
Story-Finale. Hat sie denn
Savatuns,
gemacht? Achso, Savatuns Wiedergeburt. Ja, ich glaube, das haben wir noch nicht besprochen.
Dieser Move.
Den Move habe ich gerade nicht mehr im Kopf.
Ach ja, was sieht, weil Matze das schon so lang her ist, dass es gespielt hat.
Ja, ich Aris, weiß, also wir haben noch nicht drüber gesprochen. Sag mal, was er macht, Aris. Dann hilft mein Gedächtnis auf die Sprünge.
Der große geheime Plan war quasi von vornherein, oder vielleicht auch irgendwann er entstanden ist, nachdem klar war, okay, wir bringen zwar viele, viele Opfer da, aber nicht genug, um Aris stärker wie Xivo Arad zu machen.
Ja, doch,
dass,
ja.
Dass Savatun hinteleportiert wird, wieder erweckt wird. Und das ist, finde ich, so eine total coole Videosequenz, wie sie dann zu Aris hinschwebt und Aris ihn nur anschaut und einmal ausholt und ihr die Kehle durchschneidet sozusagen.
Ja, doch, ich erinnere mich.
Und dann,
sie sich auch noch einverleibt.
Sie war dann die mit einem Mal die mächtigste Schar auf der ganzen Universum.
Ja, doch, ja, fand ich stark. Hat mir auch kurz den Atem geraubt, die Szene, weil ich hatte halt, also grundsätzlich, ne, Savatun wiederbeleben bin ich ja eh immer so. Nee. Auch wenn sie, wie man ja jetzt sieht, mit dem Ahamkara-Ei und dem letzten Wunsch, ich meine, wir hätten diesen Wunsch nicht gesehen auf ihrem Körper, hätte Savatun nicht gewollt, dass wir ihn sehen. Das muss uns allen, also da brauchen wir nicht drüber reden, das ist uns, glaube ich, allen klar. Richtig. Savatun ist die Meisterin der Täuschung und die Meisterin der Lügen. Wenn sie nicht will, dass wir etwas sieht, dann sehen wir es nicht. Das heißt, alles, was
Die Frage ist, wann kam der Wunsch da drauf? Weil Aris hat nämlich Savatuns Körper seziert bis zum geht nicht mehr. Es gibt einen Lore-Eintrag, wie sie ihr Schädel aufschneidet und so.
Ja, vielleicht kam er auch erst danach. Oder sie hat ihn sehr gut versteckt mit einer Art Magie, Schar-Magie. Ja.
Genau. Aris hat dann, ich habe dann irgendwie gedacht, ja okay, wie beenden sie das Ganze, sie will stärker wie Xivo Arad sein, aber ich fand das ein sehr gutes Ende. Aris hat Xivo Arad nicht besiegt, sondern sie hat sie quasi aus ihrer eigenen Thronwelt verbannt und ihren Zugriff abgeschnitten und so ist Xivo Arad sterblich, was letztendlich dazu führt, dass es irgendwann mal einen Raid-Dungeon Story-Mission geben kann, wo wir gegen Xivo Arad kämpfen und sie letztendlich tatsächlich töten, storytechnisch auch besiegen können.
Ja.
Es gibt ein interessantes Radio-Dings, wo Savatun eine Nachricht an Xivo Arad schickt und das Ganze mit einem Schachvergleich startet und letztendlich sagt, dass der Ritter, also Xivo Arad ist ja quasi der Ritter in dem Dreiergespann, eigentlich eine sehr unberechenbare Figur ist auf dem Schachfeld, aber sie hört mit den Worten auf, was bedeutet es, ein Ritter zu sein, nachdem das Spiel geendet hat. Also will Xivo Arad tatsächlich einfach immer nur der Ritter bleiben, in dessen Rolle sie der Zeuge quasi gebracht hat, oder will sie mehr sein? Sie versucht quasi einfach uns nochmal zu helfen und Xivo Arad zu sagen, hey, jetzt überleg mal bitte, ob du jetzt halt irgendwie auf Drachefeld zu gehst und dabei drauf gehst, oder du suchst dir eine andere Rolle und kannst jetzt so viel mehr sein, wie du tatsächlich
bist. Ich wollte sagen, es ist so eine Mischung aus beidem. Sie hilft uns damit und andersrum ist es ja auch immer noch ein Geschwister. Also sie sind ja Geschwister.
Richtig.
Das heißt, es ist gleichzeitig auch die Handreichung, ne, von Savatun an sie, so nach dem Motto, du kannst mehr sein als das.
Ja, genau.
Was Savatun selber ja auch erfahren hat. Ne?
Ja.
Und die ist ja auch nicht mehr das, was sie mal war. Das finde ich irgendwie ganz, ganz charmant. Also auch da schließt sich der Kreis wieder ganz schön.
Ja. Ist auch schön, wenn man quasi die Story durch hat und dann nochmal in die Altäre oder und so reingeht oder so, dass auch Savathun sich dann quasi meldet und uns so ein bisschen Einblick gibt oder halt so das Ganze kommentiert.
Da muss ich nochmal reingehen, da war ich noch nicht drin. Muss eh noch ein paar spielen, genau. Die Season. Ich habe noch nicht alle Triumphe für die Saison.
Ich muss meinen Fragen jetzt noch einmal zurücksetzen, glaube ich.
Ja, allein dafür muss ja noch ein bisschen zocken.
Ja, nee, also es ist eine sehr schöne Season. Nachdem ich die Story so kompakt geschrieben habe und auch quasi dann direkt die Wochen vergleichen konnte, fand ich es auch eine gute Mischung aus mach das übliche saisonale Gedöns und geh dann dahin und dahin oder mach auch komplett was anderes und
Das stimmt, das haben sie in dieser Saison, ich finde, auch besser als zum Beispiel in der Saison der Tiefe gemacht. In der Saison der Tiefe war es mehr nur der saisonale, die saisonale Aktivität.
Ja.
Dieses Mal gab es auch noch extra Missionen und so ein bisschen mehr drumrum. Genau. Und man musste halt auch noch stellenweise in die Sektoren nochmal rein, in der Thronwelt und so. Also es gab einfach noch andere Dinge zu tun auch.
Genau. Und dann kam ja noch das Zuckerchen, die Imbaro Engine, da haben wir ja vorher schon drüber geredet, die drei Hauptbereiche, die alle drei gut gemacht sind.
Ja, doch.
Und auch das Rätsel am Schluss, also wie gesagt, falls ihr es noch nicht habt, versucht es einfach selber. Als Grundtipp, also als wichtigsten Tipp, ihr könnt jetzt einfach mal eine Minute vorspulen, wenn ihr es nicht hören wollt, wenn ihr es selber lösen wollt, was sich ändert im Vergleich zu den vorherigen Rätseln. Wenn man bei den vorherigen Rätseln aus dem Raum geht, verliert man immer quasi den Buff oder das wird beendet, der Raum sozusagen. Und hier passiert es nicht und jetzt schließt eure eigenen Schlussfolgerungen draus.
Ah, okay, das hätte ich auch, okay. Ich habe ewig lange in diesem Raum rumgeknobelt, aber hätte ich gewusst, dass man den Raum dann auch verlassen kann, das wäre natürlich okay. Das macht das Ganze spannender.
Es gibt, ja, es, ja, da kann man dann nach der Aufnahme drüber reden. Ich will jetzt nicht zu viel verraten.
Ja, vielleicht muss ich es auch selber nochmal ausprobieren. Ich meine, kann man es nochmal abschließen? Nee, wenn man es einmal gemacht hat, geht es nicht mehr, ne?
Das habe ich tatsächlich selber noch nicht ausprobiert. Ich habe es erst gestern gemacht.
Ach so.
Also, wie gesagt, versucht's einfach. Es ist nicht einfach, ihr müsst ein bisschen Zeit investieren, aber es lohnt sich, weil es einfach Spaß macht.
Sehr gut.
Genau.
Ja.
Dann würde ich sagen, du hast noch
eine Waffe, wo ich glaube, die wir sie noch nicht hatten. Wenn doch, hörte sie jetzt nochmal oder Wally unterbricht mich rechtzeitig. Es ist der Eleaten-Grundsatz. Erläuterung führt zu Widerspruch. Absender IQ-006. Entschlüsselungscode irgendwas, das buchstabiere ich nicht. Betreff Verständnis. Savathun hat ihre Säule nicht nur für Licht und Logik erbaut. Da steckt noch mehr dahinter. Das ist der wichtigste Teil. Was ist Imbaru? Das Stellen dieser Frage allein zollt schon Tribut in sich selbst. Sie nicht zu beantworten, zollt noch mehr. Es ist unmöglich, sich an das Konzept heranzuwagen, ohne ins Netz der Listen zu fallen, das die Hexenkönigin erschaffen hat, selbst nach ihrem Tod. Es ist elegant und lästig. Wir sind mit der Schwertlogik vertraut, das Bedürfnis zu überdauern und das Universum dazu zu zwingen, mit dir zu überdauern. Es ist ein Wettbewerb. Wenn außer dir niemand mehr steht, dann hast du gewonnen. Dein Preis ist die Existenz. Aber Imbaru ist ein Tribut, der aus dem Nichtverstehen entsteht. Als Savathun uns mit ihrer Gerissenheit umgarnt hat, fütterte sie dadurch ihren Wurm. Jeder falsche Schritt oder Fehler in unseren Versuchen, Savathuns Pläne zu entwirren, gab ihr genau das, was sie wollte. Jedes Mal, wenn jemand eine Lüge geglaubt oder die Wahrheit angezweifelt hat, wurde sie nur noch mächtiger. Wir glauben vielleicht, wir wissen, was wir hier tun, doch auf vielerlei Weise bezweifle ich das. Eris Taten werden Wellen schlagen. Wir können nicht vorhersagen, was sie auf ihrem Weg mitreißen wird. Ende der Nachricht. Die hatten wir, glaube ich, noch nicht.
Nee.
Ja. Das ist aber auch die letzte, weil alle anderen hatten wir tatsächlich. Zumindest so vom Durchlesen war ich der Meinung.
Ich glaube auch, ja.
Ja. Ist jetzt die Frage. Wir haben es. Ich hätte noch einen Augenblick Zeit. Wir könnten noch anfangen mit einem der Lore-Bücher.
Nee, ich würde bis, glaube ich, tatsächlich vielleicht auch, vielleicht kann man da nochmal auch irgendwie so ein Geistergeflüster machen.
Können wir auch, klar.
Weil ich glaube, dass meine Stimme ich jetzt für ein Lore-Buch nicht geeignet
hatte. Okay, ja, dann machen wir das lieber nochmal in Geistergeflüster-Manier. Das finde ich auch schön. Ansonsten, wenn wir beide nichts mehr haben, können wir auch einfach früher die Folge zu Ende sein lassen. Auch nicht schlimm.
Genau, dann habt ihr es heute mal kurz und knackig.
Ja. Vielleicht kriegen wir es hin. Vielleicht, also ganz vielleicht, schmeiße ich zum Season-Start mal den Stream wieder an. Bin mir aber noch nicht sicher. Muss ich noch gucken. Ich muss den Tag eigentlich arbeiten, aber vielleicht den Abend dann noch oder so. Mal sehen.
Ich weiß es noch nicht.
We will see. Falls wir da was machen, kündigen wir es auf jeden Fall nochmal auf Twitter an.
Genau.
Folgt uns da immer sehr gerne. Das nutzen wir auch immer gerne als Plattform, um überhaupt mit euch zu interagieren. Also schreibt uns dort, wenn ihr Vorschläge für Themen habt, Waffen, über die wir mal reden sollen, Missionen, über die wir reden sollen, Lore-Pieces, die ihr gefunden habt, die ihr spannend findet, die wir uns mal anschauen sollen. Genau, alles das, Kritik, Lob, alles, was ihr wollt, schickt's uns an @d2lorecast bei Twitter. Es wird in diesem Podcast immer weiter Twitter heißen.
Ich glaube, du warst du hast letzte Folge X gesagt oder so.
Ja, ich bin wieder zurück zu Twitter gewechselt. Ist doch alles absurd, ist das. Alles absurd.
Ja, ist es.
Ja, in diesem Sinne.
Ja.
Bleibt's fein, spielt noch ein bisschen, macht eure letzten Sachen fertig. Ihr habt noch 2 Wochen. Und dann sehen wir uns frisch in der neuen Saison.
Hütet euch vor dem Ahamkara und Augen auf, Hüter.